Ja, also der zweite Teil von diesem Abend steht unter dem Thema Zeugnis geben. Wir haben ja im ersten Teil gehört, wie das manchmal so ist, dass es uns manchmal auch schwerfällt, von Jesus weiterzusagen. Und deswegen soll das jetzt auch ein bisschen praktischer sein. Aber das Thema, wie gesagt, heißt Zeugnis geben. Ich möchte euch gern vorlesen aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Zum Anfang, da sagt Jesus vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngern: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Gleich zu Anfang, Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Jetzt ist die Frage, was ist ein Zeugnis? Ihr kennt ja den Begriff eher ein Zeuge. Also ein Zeuge ist jemand, der zum Beispiel einen Unfall beobachtet hat oder einen Diebstahl beobachtet hat. Das sucht die Polizei dann immer die Zeugen. Das sind praktisch die Leute, die was erlebt haben oder was beobachtet haben, was gesehen haben. Und ein Zeugnis, das ist normalerweise einfach ein Bericht von dem, was man gesehen hat oder erlebt hat. Und genauso ist das mit dem Zeugnis auch. Wenn wir vom Zeugnisgeber reden, dann bedeutet es im Grunde genommen, mir erzählt jemand von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Die Apostel, die nennen sich selber auch Zeugen der Auferstehung. Ich glaube, ich habe jemand Apostelgeschichte 4,33 gegeben zum Vorleser. Wer war das? Doch nicht? Ich muss schon selber lesen. Apostelgeschichte 4, Vers 33 steht: Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Das ist genau das, um das geht's genau. Sie waren Zeuge der Auferstehung und dieses Zeugnis haben sie abgelegt. Diesen Bericht haben sie gegeben. Also nochmal, Zeugnis geben bedeutet, mir erzählen von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Und unter meinem Zeugnis, oder ja, da versteht man im Allgemeinen die Story, wie sich jemand zu Jesus bekehrt hat. Also wenn jemand mal zu euch sagt, gib mal dein Zeugnis, dann ist das dein Zeugnis, das, wie du dich bekehrt hast, wie du zu Jesus gefunden hast. Wichtig ist, finde ich, dass wir innerlich immer bereit sind, ein Zeugnis zu geben und dass es auch gut ist, wenn wir aktiv danach suchen, nach Gelegenheit, unser Zeugnis zu geben oder ein Zeugnis zu geben von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. 1. Petrus 3, Vers 15, vielleicht kann das mal jemand aufschlagen. Das passt da aus, sehr gut. Hat es jemand?
Haltet aber den Herrn Christus euren Herzen heilig. Seid alle Zeit zur Verantwortung bereit vor jedem, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist.
Genau. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Das ist eine Aufforderung, Zeugnis zu geben. Gibt es noch mehr Stellen, zum Beispiel, wie haben wir vorher auch schon gehört, Markus 16, der Missionsbefehl, geht hin in alle Welt und predigt. Also es gibt sehr viele Stellen in der Schrift, wo es darum geht, dass wir hingehen sollen, dass wir Zeugnis ablegen sollen, dass wir was erzählen sollen von dem, was wir mit Jesus erlebt haben. Jemand hat Römer 1, 16 von euch jetzt. Genau, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist was ganz Wichtiges, dass wir uns nicht schämen, zu erzählen von dem, was wir erlebt haben. Dann Apostelgeschichte 4,29. Das gibt einen Einblick in das, was der Urgemeinde auf dem Herzen lag.
Mhm.
Genau, also das war das Gebet der ersten Gemeinde. Die haben Gott angefleht und haben gesagt, gib deinen Knechten dein Wort in Freimütigkeit zu reden. Das war ihr Anliegen. Neben dem, dass sie alles gemeinsam hattet und so, stimmt immer wieder, das Wort wuchs oder sie predigten oder sie redeten mit Freimütigkeit. Und das ist denn ihr Herzensanliege gewesen, dass sie redet, dass sie, gib uns dein Wort mit Freimütigkeit zu reden. Ich denke, das ist für uns auch wichtig, dass mir immer wieder um diese Freimütigkeit bittet. Dann Epheser 6, 15 ist auch eine wichtige Stelle. Genau, die Schuld der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen. Also ich habe schon einiges gehört zum Thema Waffenrüstung und die andere Sache wird meistens ein bisschen mehr ausgelegt und mit der Schuld der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, das fällt mir immer so ein bisschen unter den Tisch. Aber das ist ein Teil unserer Waffenrüstung, dass wir bereit sind, das Evangelium zu verkündigen. Und dann gibt es noch eine sehr interessante Stelle aus Offenbarung 12, 11. Genau, da steht über die, die den Satan überwunden haben. Sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wort ihres Zeugnisses. Das ist auch eine starke Waffe zur Überwindung. Ja, ich denke mal, für die meisten von uns ist das Thema Zeugnisgeber oder kann unter Umständen eher stressbelastet sein. Wir drücken uns da manchmal eher so ein bisschen rum und haben vielleicht auch schon negative Erfahrungen gemacht, sind schon abgelehnt worden, dumm angeguckt worden oder ja, haben irgendwie das Gefühl gehabt, immer wenn das vielleicht jetzt dran gewesen wäre, stehen wir gerade auf dem falschen Bein und oh nein, jetzt könnte ja und jetzt habe ich aber nichts und jetzt ist nicht. Und, ja, also eher solche Erfahrungen. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, wie bereite ich ein Zeugnis vor? Weil, das ist was ganz Wichtiges, dass wir das Zeugnis vorbereitet haben, weil die Situationen kommen wieder. Also es hilft nichts, dass wir uns immer wieder so fühlen wie, oh nein, und wie mache ich das jetzt und nächstes Mal oder so unvorbereitet fühlen. Das ist schlecht, wenn es da dabei bleibt, sondern wir müssen uns bewusst machen, die Situationen kommen wieder, die sollen ja auch kommen, das soll ja auch unser Gebet sein, wir sollen ja nach den Gelegenheiten suchen. Und das Wichtige ist, dass wir uns vorbereiten, dass diese Situationen uns nicht irgendwie aus dem Hinterhalt treffen und wir stehen dann da und stammeln uns irgendwas zurecht, sondern dass wir sagen, okay Herr, ich weiß, es kommt wieder, ich bete ja auch darum, dass es wieder kommt und nächstes Mal bin ich vorbereitet. Das ist wie wenn ich zu euch sage, morgen müsst ihr 10 Kilometer durch den Wald springen, in 60 Minuten. Dann würdet ihr alle sagen, ich bin aber nicht gut vorbereitet. Oder ja, ich fühle mich total schlecht oder so. Aber wenn ihr wisst, ihr habt einen Lauf und der kommt irgendwann, dann bereitet ihr euch innerlich drauf vor, weil ihr wisst, der kommt ganz sicher, genauso wie Klassenarbeit vielleicht auch. Manche Sachen kommen wieder und es hilft nichts, wenn wir einfach so anedrillen, sondern die kommen wieder, die Situationen, und wir sollen vorbereitet sein. So wie es in Petrus steht, seid bereit zur Verantwortung. Also seid bereit. Seid nicht überrascht zur Verantwortung, sondern seid bereit. Und das Gute am Zeugnis ist ja, dass es eben von einem Erlebnis und von einer Erfahrung berichtet. Und diese Sachen sind eigentlich nicht diskutierbar. Und das ist echt ein Vorteil gegenüber einer theologischen Diskussion. Manchmal in einer theologischen Diskussion kann man sich ja an tausend Ecken verfranzen. Aber wenn ich sage, ich habe das mit Jesus erfahren oder ich habe das mit Jesus erlebt, dann kann ja der andere nicht sagen, das ist falsch, was du erlebt hast. Oder das finde ich aber nicht, dass du das erlebt hast, sondern du hast es erlebt. Und er kann dann vielleicht sagen, komisch oder so. Aber erstmal steht es so im Raum. Und das ist ein absoluter Vorteil, wenn es um ein Zeugnis geht. Es ist nicht diskutierbar und es ist eine ganz tolle Gelegenheit, von dem zu erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und ich gebe euch einfach den Tipp. Also ich habe das innerlich für mich so. Ich habe das wie ein Werkzeug in der Tasche. Also ich habe mein Lebenszeugnis in der Tasche. Also sage ich jetzt mal so als Bild. Und ich habe dann meistens nur zwei, drei andere Sachen, so aus dem neueren Erlebten, zum Beispiel über Gottes Führung oder über Gottes Versorgung. Und das lege ich mir innerlich so zurecht. Und wenn dann die Situation kommt, dann bin ich entstresst, weil ich weiß, ich habe das ja vorbereitet. Ich habe das in der Tasche. Und wenn ich wenn die Gelegenheit kommt, dann kann ich einfach das rausholen und es so als Werkzeug benutzen. Und das hilft uns, dass wir innerlich keinen Bogen machen um so Situationen und uns irgendwie, ja, die schlechte Erfahrung sich immer weiter anhäuft oder die komische Erfahrung, sondern es hilft uns, dass wir bereit sind und dass wir entstresst sind bei dem Thema. Das finde ich ganz wichtig, dass wir da gucken, dass wir da lockerer werden, dass wir da vorbereitet sind. Ja, deshalb, wie bereite ich ein Zeugnis vor? Das Zeugnis besteht eigentlich im Wesentlichen aus drei Teilen. Und zwar, der erste Teil heißt, was war vorher? Der zweite Teil heißt, was kam mit Jesus, also wenn es um das Lebenszeugnis geht, oder wie kam Gott in die Situation, also man kann auch schreiben, Gottes Eingreifen. Und der dritte Punkt ist, wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt? Das sind drei Teile, und wenn man uns das innerlich klar machen, dann kommt da schon ein bisschen Struktur in das Ganze rein. Und wichtig ist, dass diese drei Teile mit einfache und simple und präzise Worte beschrieben werden. Zum Teil 1, also zum Beispiel jetzt zu dem Punkt, wie war die Situation? Jetzt sage ich euch einfach jetzt so, ihr könnt euch das selber dann vorstellen. Zum Beispiel, ihr seid im Gespräch und es geht um Thema Krankheit. Euch erzählt plötzlich euer Nachbarin, Mensch, mein Kind ist schon wieder krank und hat so Hochfieber. Kann man sofort einsteigen, kann man sagen, ich kenne deine Gefühle zum Thema Krankheit. Ich habe auch 4 Kinder. Meine Kinder sind auch immer wieder krank gewesen. Als Einstieg zum Beispiel. Und da kann man beschreiben, da ging es mir echt schlecht und wir hatten echt total Not. Wir waren zum Beispiel beim Arzt und der hat es auch nicht richtig gewusst. So kann der erste Teil aussehen, dass wir einen Einstieg suchen ins Gespräch und dann beschreibt, wie die Situation war. Oder zum Beispiel, wenn jemand euch erzählt, oh, meine Kinder sind echt schwierig und ich weiß gar nicht so richtig, dass man sagt, ja, ich kenne diese Probleme. Meine Kinder, wir hatten auch schon solche Sachen. Oder jemand erzählt dir im Gespräch, also mit der Kirche, das regt mir alles auf. Und da konnte ich noch nie was damit anfangen. Da kannst du sagen, ja, ich kann die verstehen. Ich finde auch manches komisch. Oder wenn er schon ausgedreht ist, ist jetzt egal. Wenn ich sage, ja, ich hatte auch Probleme und ich bin vielleicht ausgedreht. Oder der andere sagt, ja, ich sehe auch manches schwierig, aber darf ich Ihnen was erzählen? Schon ist man drin. Oder wenn jemand sagt, ah, bei uns ist das Geld knapp, kann man auch sagen, ja, mit Finanzen, das kann echt Stress, habe ich auch schon erlebt. Aber da kann man zum Beispiel weitermachen, wir haben da was Tolles erlebt in unserer Familie. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Versorgungszeugnis parat habt. Also das so als Einstieg. Oder wenn es ums Lebenszeugnis geht, dass jemand sagt, ja, mir geht es irgendwie total schlecht, mein Leben ist ein Chaos. Dass man sagt, ja, stimmt, mein Leben. Darf ich dir mal sagen, wie mein Leben mal war? Mein Leben war auch chaotisch, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Ich wusste eigentlich gar nicht, wo ich hingehe und wo ich herkomme. Optimaler Einstieg, dass mir einfach beschreibt, ja, uns ging es auch so, das war auch mal so und wir hatten auch mal diese Nöte. Wichtig ist, dass mir bei dem Teil nicht übertreibt oder dramatisiert. Also will ich einfach die entlasten unter uns, wenn es ums Lebenszeugnis geht, dass mir jetzt nicht den ersten Teil aufbauscht nach dem Motto, ja, ich war auch mal fast in Drogen und ich habe auch immer brutal Probleme gehabt mit Alkohol, wenn ihr bloß abends mal ein Viertel getrunken habt. Also ihr müsst jetzt, manchmal sind Leute, die aus einem frommen Elternhaus kommen, total unter Druck, dass sie denken, wenn sie ihr Lebenszeugnis erzählen müssen, dann müssen sie so ungefähr da wie der Zuhälter, der zum Glauben gekommen ist, oder wie der Drogenabhängige, der zum Glauben gekommen ist. Sondern selbst wenn da nichts Spektakuläres war, kann man sagen, ja, meine Eltern waren auch in der Kirche, waren gläubig und ich hatte eigentlich jetzt gar nicht so was Aufregendes vorher, aber Ich habe gemerkt, zum Beispiel, ich muss auch eine Entscheidung treffen für Jesus. Also wichtig ist, dass wir nicht in den Teilen da jetzt anfangen zu übertreiben und irgendwas aufzubauschen. Das finde ich ganz arg wichtig. Einfach in einfache, präzise Worte beschreiben, wie es uns ging. Wie es uns ging. Und dann kommt der zweite Teil. Da geht es dann darum, wie kam Jesus in mein Leben, beziehungsweise wie habe ich Gottes Eingreifen erlebt. Ihr habt also euren Einstieg gemacht, jetzt zum Beispiel beim Lebenszeugnis. Ja, mein Leben war auch mal ein Durcheinander. Ich hatte Nöte und ich wusste nicht, wohin mit meiner, was weiß ich. Ich war magersüchtig und ich kannte keinen Ausweg. Und dann kommt der Teil 2. Aber zum Beispiel, ich hatte eine innerliche Leere, aber ich wusste, das gibt eigentlich einen Gott. Und ich wusste auch, ich kann vor ihm nicht bestehen. Das leitet dann über in den Teil 2. Oder zum Beispiel, ja, ich war ganz weit weg und Religion hat mir gar nichts gesagt, aber oder mit Religion konnte ich nie was anfangen. Aber jemand hat mir dann von Jesus erzählt und ich spürte plötzlich so eine Liebe in mir. Oder ich wusste plötzlich, hatte plötzlich Gewissheit, Jesus liebt ja mich, zum Beispiel sowas. Oder ich wusste, es geht gar nicht um Religion, sondern es geht um eine Person. Es geht um eine Person und die Person heißt Jesus. Oder manche Leute erleben ja auch Manifestationen, das sagen, ich habe plötzlich so Liebe in mir gespürt. Es war wie so ein Brenner. Ich wusste plötzlich, Jesus ist real. Also sowas kann man ganz normal beschreiben, wie das dann bei euch ausgesehen hat, als ihr gewusst habt plötzlich, es gibt Jesus, er ist real. Und wichtig finde ich an dem zweiten Punkt, dass der nicht voll, ich mache nachher nochmal einen extra Punkt zum Thema Sprache, dass der zweite Punkt nicht voll gepfropft ist mit uns, mit frommen Floskeln. Ist ganz arg wichtig, weil an dem zweiten Punkt, das ist wichtig, dass wir da auf den Punkt kommen. Und zwar nicht, dass es darum geht, dass ihr einen Leben, also eine Lebenshingabe an Jesus getroffen habt. Das muss rüberkommen. Dass die Leute irgendwie, mit denen ihr sprecht, nachher nicht das Gefühl haben, ja, der hat auch so ein bisschen Liebe gehabt und war auch so ein bisschen schön, sondern dass ihr berichtet von dem, dass ihr gesehen habt oder erkannt habt, es gibt Jesus und ihr habt eine Entscheidung getroffen. Das finde ich ganz arg wichtig. Das fällt manchmal weg, wenn Leute Zeugnis geben. Aber das muss rein. Beim Lebenszeugnis jetzt. Weil sonst wissen die Leute nachher nicht, was sie da sollen. Die denken, ja, der hat echt coole Erfahrungen gehabt und so, ja. Aber es geht ja darum, dass Menschen bewusst wird, sie brauchen Jesus und es geht um diese Entscheidung, dass Jesus der Herr ist. Und da kann man in ganz einfache Worte beschreiben, wie man Jesus in sein Herz aufgenommen hat. Zum Beispiel, dass man erzählt, ja, ich wusste plötzlich oder ich wusste durch verschiedene Sachen, Jesus ist real und ich wusste, es brauchte eine Entscheidung von mir. Ich musste eine Entscheidung treffen in meinem Herzen, dass er mein Herr wird. Und dann zum Beispiel bin ich in mein Zimmer gegangen und ich habe ein ganz einfaches Gebet betet, Herr Jesus, komm du in mein Herz. Oder ich brauche dich, ich will nicht mehr ohne dich leben. Also wo ihr einfach das ein bisschen beschreibt, wie habt ihr das gemacht, dass Jesus der Herr wurde? Das darf et finde ich, das darf beim Lebenszeugnis nicht nebulös sein. Dass die Leute nachher ungefähr wissen, wie geht denn das eigentlich, wenn ich das auch will. Dass die da nicht in die Leere geschickt werden, sondern dass die wissen, um was es da eigentlich geht. Zur Sprache komme ich dann gleich nochmal. Beim Teil 3, da geht es jetzt einfach darum, dass mir beschreibt, wie ist es jetzt. Weil es geht im Zeugnis auch darum, also wenn ich jetzt sage, Werbung zu machen für Jesus, ist das vielleicht ein bisschen plakativ oder so, aber es geht, mir wollet Ihnen ja was erzählen von einer Botschaft, die unser Leben auf den Kopf gestellt hat und von was, aus dem wir innerlich leben. Das alles ist für uns. Und das ist einfach gut, wenn wir das irgendwie für uns überlegen, was ist eigentlich anders geworden durch Jesus? Was hat sich eigentlich bei mir verändert? Warum bin ich eigentlich immer noch gläubig? Was ist das eigentlich, was mir da so... Und dass man das formuliert, zum Beispiel, Ich habe so Freude, dass ich, selbst wenn Situationen schwierig sind, weiß, ich bin getragen und Jesus ist bei mir. Oder dass er zum Beispiel erzählt, ich habe heute immer noch Probleme, aber ich weiß, es gibt eine Antwort. Ich habe eine Hoffnung. Oder ich habe so viel, zum Beispiel, wenn er erzählt, ich habe so viel Misch gemacht und es war so viel Chaos und so, dann zu sagen, aber ich weiß jetzt, meine Sünde oder meine Schuld ist vergeben. Jesus vergib mir meine Schuld. Sowas. Oder ich habe eine Hilfe in meinem Leben. Ich habe Hoffnung. Ich weiß jetzt, wo ich hingehe. Also dieses Einladende, das Werbende ist total wichtig. Also dass uns das bewusst wird. Warum sollen denn die Leute an Jesus glauben? Also wir müssen einfach ganz arg uns bewusst machen, dass die Leute, mit denen ihr oft redet auf der Straße, keinen Dunst haben von dem, was mir eigentlich erzählen wollt. Für denen ist Religion unter ferner liefen Punkt 86 auf der Liste null interessant. Und da müssen wir müssen praktisch in ihnen, also jetzt nicht durch Übertreibung oder so, wir müssen in ihnen das bewusst machen, Mensch, mir fehlt ja womöglich was. Oder der hat ja was, das habe ich nicht. Also nicht durch Übertreiben, das macht auch dann der Heilige Geist. Aber wir sollten uns schon die Mühe machen, wenn wir unser Zeugnis vorbereitet zu überlegen, ja, sagen wir mal, was bringt's? Weil die Frage stellt sich ein Ungläubiger. Was bringt's mir? Worum soll ich eigentlich da in Gottes? Was bringt mir das? Was bringt mir der Jesus? Was bringt mir das Gebet und so? Und da müssen wir eine Antwort drauf haben. Wir können da jetzt so was Langweiliges dann. Also, oder es muss in uns klar sein, warum bin ich gläubig? Also die drei Punkte, das aus denen besteht das Zeugnis. Und das ist mühsam. Es ist ein bisschen mühsam, dass wir uns über die drei Punkte Gedanken machen. Aber es ist was ganz arg Wichtiges. Weil wenn uns das mal klar ist, können wir dieses Muster anwenden auf alles Mögliche. Also auf ein Erlebnis mit Heilung, auf ein Erlebnis Finanzkrise, mit Gottes Versorgung oder mit Kindererziehung. Oder ja, dass wir sagen können, was ist denn jetzt anders? Wer hilft dir denn jetzt? Also das ist ganz arg wichtig. Und ihr könnt euch schon innerlich bereit machen, das wird eine Hausaufgabe sein. Also man muss aktiv vorbereiten, man muss sich Gedanken machen und das einfach mal zu Papier bringen, kurz, einfach, damit man das dann nachher weitergeben kann. An der Stelle ist es ganz arg wichtig, immer wenn es um Zeugnisse geht, dass wir uns bewusst machen, dass wir auf unsere Sprache achten müssen. Wir sind einfach sehr viel in fromme Kreise unterwegs und wir haben echt das Problem und die Gefahr ist riesig, dass wir diese Sache anfüllen mit Begriffe, die Leute auf der Straße überhaupt nichts sagen und die uns angucken und nachher denken, also ich weiß nicht, was mit dem los ist. Also das ist echt eine Gefahr. Und der Paulus sagt, er ist den Juden ein Jude geworden. Und wenn wir auf die Straße gehen, so der Ungläubige, dann müssen wir uns bewusst machen, wir müssen ein Stück weit den Ungläubigen ein Ungläubiger werden, auf jeden Fall, was unsere Sprache angeht, dass wir die Menschen überhaupt erreichen, weil die haben so diffuse Vorstellungen von Glaube, Jesus, Kirche. Und wenn wir da nur eins draufsetzen mit irgendwelchen frommen Floskeln, verfestigt sich das eher. Das ist echt eine Gefahr. Also als gutes Beispiel, oder ich will mal ein Beispiel versuchen zum Thema Sprache. Und zwar, das müsst ihr jetzt übertragen, euch vorstellen. Also ich habe jetzt hier 1 Liter frische Vollmilch. 1 Liter frische Vollmilch. Ja, also das war so. Ich will das jetzt Markus erzählen von der Milch. Du Markus, weißt, das war so. Genau. Du Markus, weißt was? Ich kann es total verstehen, wie es dir geht, dass du noch nie Milch getrunken hast, weil das war bei mir auch mal so. Ich hatte überhaupt keinen Zugang zu Milch. Milch fand ich irgendwie komisch und ja, ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen, so aus dem Kuhäuter, eher ein bisschen komisch und so. Aber andere haben mir immer erzählt, Milch sei irgendwie gut. Und ich habe gedacht, Mensch, da muss ich vielleicht echt mal mich drauf zubewegen und vielleicht auch mal Milch probieren. Und habe ich sie so im Regal stande sehr. Aber ich wusste, ich muss mich entscheiden. Und zwar, dass ich die Milch kaufe und vor allen Dingen, dass ich die Milch trinke. Dass ich sie selber trinke. Und ja, und weißt du, was der Hammer war? Ich habe die Milch getrunken, du, und es war so super. Echt? Ich wusste das vorher nicht. Ich wusste auch gar nicht, dass mir das eigentlich gefehlt hat, weil ich hatte gar nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Aber jetzt habe ich die Milch getrunken und mir geht's echt klasse, du. Ich könnte gar nicht mehr ohne Milch sein. Ich brauche jeden Tag Milch, ja. Es geht echt nicht mehr ohne. Ja, genau, du musst es unbedingt probieren. Wenn du das, ich sag dir, das wird dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, diese Milch. Ja, das ist echt total der Hammer. Ja, das ist umsonst, das ist das Gute, die ist umsonst, ja! So, also das war jetzt vielleicht ganz, ganz okay. Jetzt müsst ihr das übertragen, jetzt kommt die schlechte Werbung für die Milch. Genau. Hi Markus, du, ich hab da was, das wirst du nicht glauben. Also das Ding nennt sich Milch. Und stell dir vor, der Eiweißgehalt in der Milch 8,5 Gramm. Tagesbedarf, 100 Milliliter von dem Ding, Tagesbedarf 30% abgedeckt. Und ich sag dir, für was das Eiweiß gut ist, Hormone, Polypeptidkette, Aminosäure. Du, deine DNA-Kette im Zellkern besteht im Wesentlichen aus Aminosäure. Und ich sag dir, du brauchst es. Aminosäure sind echt top, ich sag dir. Und es geht, also Aminosäure ist echt das Höchste. Und nee, pass auf, nur was ganz wichtig ist, weil wenn du nämlich mal Sport machst und dein Glykogenspeicher ist leer, dann greift der Körper auf deine Aminosäure zurück. Und du, das ist echt brutal. Ja, genau. Also ihr müsst es jetzt übertragen, sehr. Jetzt übertragen, was echt im schlimmsten Fall passieren kann. Also mit dieser komplizierten Erklärung wäre jetzt, ja, ich habe gemerkt, ich muss mich bekehren. Und ich wusste plötzlich, das Blut des Lammes wäscht mich rein. Ich bin jeden Tag im Thronsaal und lebe von der Gnade. Und ich bin so gesalbt. Ich weiß gar nicht, wie es mir geschieht. Und ich weiß, meine Sünde und alles. Und die Sühnung ist einfach gewaltig. Und die Erlösung ist echt top. Und du brauchst es auch. Also, so. Jetzt würde ich übertragen. Also ich will einfach mal sagen, es gibt einfach Begriffe auf der Straße, die sind echt nicht hilfreich und wir müssen wirklich um diese Begriffe uns herum manövrieren, dass die nicht kommen. Zum Beispiel ein so ein Begriff ist Gnade. Also es ist zwar ein bisschen traurig, aber der normale Mensch hat dieses Wort Gnade gibt's eigentlich nur in frommen Zirkeln. Also vielleicht bei Älteren noch eher wie bei, aber wenn ich jetzt zu so einem 18-jährigen Russe sage, der Mensch, die Gnade hat mich überwältigt, dann weiß der echt gar nicht, von was ich's hab, irgendwie. Und dann auch so Begriffe, wie gesagt, Gnadenthron. Echt vergessen. Gnadenthron, gar nichts. Oder auch das Wort Heiland oder das Wort, ja, Retter. Das ist zwar gut, aber das muss man erklären, weil die Leute wissen nicht, gerettet von was. War der in Seenot und ist gerettet worden oder was war mit dem? Rettung von was? Ganz, wenn Rettung, dann müssen die Leute verstehen, von was sie gerettet werden sollen, weil die sehen das ja nicht. Sühnung ist echt auch schwierig eher, find ich, ist jetzt auch meine Meinung natürlich. Sünde muss man auch verstehen. Sünde ist eher ein bisschen religiös belegt. Schuld, da glaube ich, können die Leute besser damit was anfangen. Bekehrung, weiß niemand, klar. Also wenn du jetzt da draußen jemand fragst, Bekehrung, der denkt vielleicht, ja, das schwätzen die manchmal davon, aber was ist eine Bekehrung? Dass es eine Lebenshingabe bedeutet, eine Wegwendung vom Alter und Jesus aufnehmen durch Gebet und das Leben, das sagt den Leuten nichts. Dann Lamm Gottes, echt schwierig. Also, ja, geschlagen. Und dann auch das Wort Blut. Das ist einfach so, wir müssen verstehen, Blut ist für alle normale Leute negativ belegt. Blut gibt's im Kampf, im Krieg, in Afghanistan, in was weiß ich. Aber wenn wir jetzt sagen, das Blut hat mich reingewaschen, das ist unmöglich. Das darf nicht passieren. Also das. Wir waren mal in der Nikolaikirche in der Lobpreis gemacht mit so einer Lobpreisband. Und da kamen hinten von der Tür so ein paar Leute von der Straße und wir haben laut vor uns gesagt, heb das Banner des Lammes, in seinem Blut liegt der Sieg. Ich habe nur gedacht, oh nein, die denken bestimmt, wir sind total durchgeknallt. Also, weil das war so richtig Obdachlose. Und mir wurde das so krass bewusst, was die vielleicht unter Umständen denken, wenn mir das singen. Also deswegen, müsst ihr einfach mit solchen Sachen wirklich aufpassen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir die Hausaufgabe machen, wenn wir möchten das dann auch so machen, dass wir das uns gegenseitig ein bisschen vortragen, dass die der Spiele dann zwei Nichtchristen und einer ist der Christ, der das Zeugnis gibt, dass die Nichtchristen googelt, wie schwätzt der, was benutzt, ja, oder genau, was benutzt der für Worte? Ist das verständlich, was der eigentlich sagen will? Und es muss uns echt bewusst sein, wenn mir auf die Straße geht, dass mir wirklich einfach redet und in verständlicher Sprache. Dann finde ich auch wichtig, dass so ein paar praktische Dinge, also wenn wir zu zweit rausgehen und...
Ja, wir haben eben ganz frisch diese Erfahrung gemacht mit einem ganz jungen Russen, 18 Jahre alt. Und es war interessant, der ist auch hat völlig gar keine Ahnung. Der kam dann bei einem Gottesdienst dazu, den wir auf dem Grillplatz gemacht haben, war halb betrunken. Und wir standen da mit ihm und ich weiß, Daniel, du hast da mit ihm geredet und hast auch was Frommes zu ihm gesagt. Und er stand da mit der Bierflasche und er sagt, ich verstehe nur Bahnhof, Mann. Weißt du noch? Keine Ahnung gehabt. Und dann war der bei mir daheim den nächsten Tag und da habe ich ihm so ein paar Videos gezeigt von Russland, auch von Lobpreis und so weiter. Und da sagt er zu mir, warum singt ihr eigentlich immer Hallo Julia? Hallo Julia, du begeisterst mich.
Das ist echt gut, ja. Ja, was hier auch noch wichtig sind, das sind auch noch so ein paar praktische Dinge. Wir wollten uns ja innerlich ein bisschen vorbereiten auf Mittwoch, weil wir gehen da zu zweit raus. Was unter Umständen uns leicht passieren kann, aber was nicht passieren sollte, ist zum Beispiel, wenn einer im Gespräch ist dann, dass der andere dann womöglich leise, also so halblaut in Sprachen betet. Das ist echt nicht hilfreich, weil der... Das kann uns im Eifer des Gefechts passieren. Ich glaube, dass uns das passieren könnte. Also wir müssen einfach auf so Sachen achten, dass da keine Lippe sich bewegt und mir da so leise murmelt oder irgendwie so, sondern dass wirklich, wenn dann so, dass der Nichtchrist wirklich echt, dass der einfach einen guten Eindruck hat über uns. Ja, dass mir auch, wenn mir mit Leuten sprechen, innerlich uns von Gott ein Erbarmen schenken lassen, eine Liebe, dass mir darauf achtet, dass mir Augenkontakt halten, das finde ich auch wichtig. Weißt? Also, dass mir nicht mit dem Mann so schwätzt und dann gucke ich mir nebenher so und weißt du, du brauchst das. Und ja, sondern dass wir uns ganz um den Menschen bemühen, dass wir versuchen, den Augenkontakt zu halten, auch zu gucken, wie reagiert der jetzt, was könnte den jetzt beschäftigen, bewegen. Und wichtig ist auch, dass wir uns bewusst machen, wir sind nicht in der Schlacht. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt bei dem Mensch die Schlacht gewinnen müssen. Also da geht es jetzt nicht um eine Schlacht. Also wir müssen jetzt den Sieg davon tragen in dem Gespräch. In so einer negative Art und Weise. So nach dem Motto, der kommt erst wieder raus, wenn der sein Gebet gesprochen hat oder so. Sondern ja, dass wir innerlich... Ja, dass wir nicht verkrampft und verbissen sind, nach dem Motto, jetzt habe ich ihn und jetzt kommt der ganze Ratschluss Gottes über dem über den irgendwie. Sondern, dass wir innerlich eher bemüht sind, zu sagen, ich will einen Landeplatz schaffen für Gott. Durch meine Worte, durch meine Haltung, durch meine Liebe. Dass Gott diesen Menschen irgendwie anrühren kann mit seiner Liebe und mit seiner Botschaft. Das ist total wichtig. Ja, genau, wir brauchen da echt ganz arg einfach der Heilige Geist. Also das ist nichts, auch wenn wir das alles parat haben, unsere 1, 2, 3 Punkte und 5 Situationen, wo wir der Herr erlebt haben, dann ist es so, wenn wir das Werkzeug zieht, dann heißt es gar nichts. Also dann heißt es, wir sind bereit, aber diesen Dienst, den muss der Heilige Geist machen. Also wir müssen echt, auch wenn wir vorbereitet sind und auch wenn wir denken, jetzt haben wir das erarbeitet, es ist echt der Heilige Geist und wir sind bereit, wir legen das hin und benutzen es auch, aber wir müssen innerlich uns bewusst machen, es ist nicht was wir könntet. Wir könntet niemand überreden, wir könntet es niemand eigentlich klar machen, sondern das die Botschaft muss der Heilige Geist transportieren. Aber wie gesagt, das sind die drei Punkte. Und jetzt kommt eben die praktische Übung. Das darfst du jetzt machen, wenn man das macht.